Genau, ja. Ist zwar nur Zusammenfassung, aber trotzdem. Genau, und zwar ist ein Thema, das ich mir nicht selbst aussuchen würde für einen Gebetsabend. Glaube aber, dass es wichtig ist, auch sehr, sehr zeitgemäß ist. Und habt ihr auch gemerkt im Verlauf jetzt über die Tage, dass das ein Thema war. Ne? Auch jetzt mit dir war es ein Thema gewesen, weiß ich, und mit anderen. Und deswegen passt das, es war im Geist gewesen. Ja, wir haben jetzt ja am 30. April, ab dem 30. bis zum 4. Mai haben wir in Hannover den Kirchentag. Und übrigens den ersten multireligiösen Kirchentag ever. Den ersten multireligiösen Kirchentag. Das ist ein Widerspruch. Wie können wir als Kirche multireligiös sein? Zum Glück nicht interreligiös, das wäre noch schlimmer, aber multireligiös ist schlimm genug. Ja? Und dann frage ich mich, wohin, wie weit wollen wir es noch treiben als Leib Christi oder auch als Kirche? Wie weit wollen wir die sogenannte Einheit noch vorantreiben, die falsche Einheit? Deswegen mein Thema heute über Toleranz und Einheit. Ja, und da werde ich vielleicht einige Freunde verlieren, aber das macht nichts, weil es ein aktuelles Thema ist. Und ich merke auch gerade in der Pfingstszene, in der charismatischen Szene, da haben wir die Einheit zur heiligen Kuh erhoben. Wir beten jetzt die Einheit an und nicht Jesus. Einheit, Einheit. Es geht nur noch um Einheit. Und viele von uns haben vielleicht zu selten die Bibel gelesen, um zu verstehen, was biblische Einheit wirklich bedeutet. Ja, da werden mal soeben 500 Jahre Reformation mit so einem Nebensatz abgetan. Naja, das war damals der rebellische Mönch da. Ja, ja. Wird einfach so abgetan. Ja. Wir können doch eins sein, wir können doch wieder zusammenkommen. Nein, können wir nicht. Ja. Die 95 Thesen wurden nicht umsonst an die Schlosskirche, an die Tore der Schlosskirche geschlagen. Ja. Das hat einen Grund gehabt, das waren nicht zwei, das waren 95 Thesen. Und alle reden sie von Einheit, wir wollen Einheit. Und doch verstehen wir gar nicht, was Einheit ist. Das Spannende ist, wenn du mit Menschen darüber redest und sagst, Mensch, ich bin nicht für Einheit, dann hört die Einheit plötzlich auf. Man ist tolerant mit allen, aber nicht mit Menschen, die gegen die falsche Einheit sind. Da hört die Toleranz sofort auf. Da wird oft dieser Bibelvers, das ganze Kapitel aus dem Zauberhut, das falsche Wort, aber aus dem eigenen Repertoire gezogen, Johannes 17. Ja, Jesus hat für Einheit gebetet. Hast du Johannes 17 schon mal gelesen? Hast du Johannes 17 auch schon mal studiert? Ja, bevor du Behauptungen aufstellst, dass Johannes 17 von Einheit spricht. Ganz sicher nicht von ökumenischer Einheit, ganz sicher nicht von kirchlicher Einheit. Hat mit Johannes 17 gar nichts zu tun. Kommen wir nachher nochmal zu, hoffentlich. Ja. Jesus möchte niemals eine Einheit um jeden Preis. Er möchte niemals eine Einheit auf Kosten der Wahrheit. Und sobald du Wahrheit aufgeben musst, um eins zu sein mit jemandem, dann ist es keine Einheit mehr. Die Leute, die Johannes 17 so gerne zitieren, vergessen oft 1. Korinther 11. Steht auch in der Bibel. 1. Korinther 11, im Neuen Testament und im Neuen Bund, da sagt Paulus folgende Worte von Vers 18. 1. Korinther 11, Vers 18 und 19. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Oh, Himmels Willen, das sind Spaltungen. In der Gemeinde, Spaltungen. Und zum Teil glaube ich, sagt Paulus, ich glaube, da ist was dran. Vers 19, jetzt würden wir sagen, Mensch, Paulus, jetzt musst du doch gegen Spaltungen wettern, oder? Was macht er? Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wie bitte? Ich dachte, Paulus würde jetzt eine theologische Abhandlung schreiben darüber, warum eine Gemeinde sich nicht spalten sollte, oder? Wäre so ganz in unserem Sinne. Er sagt, nee, Leute, das ist in Ordnung. Es müssen Spaltungen passieren. Warum? Damit die Bewährten, die von Gott Bestätigten, offenbar werden. Gott sagt, der Spreu wird sich vom Weizen trennen. Das ist der normale Prozess, das gehört dazu. Man kann nicht alles in einen Topf werfen. Ich glaube, viele von uns haben nicht verstanden, um was es bei Einheit geht. Und wir werfen alles in einen Topf und meinen, das fühlt sich gut an, das ist richtig. Total kirchengeschichtlich völlig jungfräulich, ja? Theologisch völlig unbewandert. Ja? Und dann sagen wir, ja, das ist doch, wir glauben doch alle an Jesus. Ja, an welchen Jesus glauben die denn? Es gibt sie wirklich, diese biblische Toleranz, die gibt es wirklich. Die Bibel und Paulus ist an bestimmten Stellen sehr tolerant. Ja? Und zwar, wenn es um Kultur geht. Paulus sagt, wenn es um Essen geht, ne, bist du Veganer, ist okay. Isst du Fleisch, ist auch okay. Trotzdem bist du Christ, Bruder und Schwester. Ja? Übrigens, Veganer kommen auch in den Himmel. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Okay, ja. Also Paulus glaubte das ganz fest. Halleluja. Wieder ein paar Leute verloren. Ja. Dann gab es Menschen, die haben damals den Sabbat gehalten und andere haben den Sabbat nicht gehalten. Und Paulus sagt, auch egal, die kommen beide in den Himmel. Die können sich eins sein in Christus, ist okay. Ja. Deswegen haben wir kein Problem mit Menschen, die den Sabbat halten, aber wiedergeboren sind. Es ist gut, kein Problem. Halt deinen Sabbat, mach dein Ding, ja, aber solange du Jesus hast. Und er sagt, es gibt auch Menschen, die trinken keinen Wein, kein Alkohol, andere trinken Alkohol. Lass sie machen, was sie wollen, jeder sei sich seiner Meinung gewiss, ja, und trotzdem seid ihr Brüder und Schwestern. Das ist biblische Toleranz, so weit geht sie. Aber Paulus ist sehr radikal, was christliche, theologische Grenzen angeht. Und da zieht er eine sehr klare Linie. Und ich will dir das heute mal mitgeben. Also Paulus sagt, mit Irrlehrern können wir nicht. Mit Irrlehrern können wir nicht. Das geht nicht. Aber das Spannende ist doch heute, es gibt sie doch gar nicht mehr, oder Irrlehrer? Alle mit den Dinos ausgestorben. Die gibt es nicht mehr. Heute gibt es nur Menschen, die haben einen anderen theologischen Schwerpunkt. Menschen, die, ja, die sehen das anders. Ja. Die sind sozial fortgeschrittener. Ja. Ja, die haben eine andere Art, ihr Christsein auszuleben. Und ich weiß nicht, wann hast du zum letzten Mal gehört, dass Irrlehrer durch die Gemeinden ziehen? Gibt es gar nicht mehr. Aber die Bibel ist voll davon, im Neuen Testament. Paulus spricht immer wieder davon, Petrus spricht davon, Johannes spricht davon. Die sagen, Leute, die sind unterwegs in unseren Gemeinden. Und die gibt es immer noch. Problem ist nur, wir haben keine Unterscheidungsfähigkeit mehr. Wir schlucken alles. Alles unter dem Deckmantel der Einheit. Wir sind ja eins, alles halb so schlimm, eins. Und sogar namhafte Christen, ich könnte deutsche namhafte Christen nennen, amerikanische namhafte Christen nennen, da wird einem schlecht. Und ich frage mich, welche Bibel lesen Sie bitte schön? Also es ist heute noch Realität, dass es noch Irrlehrer gibt, Tatsache. Ich werde mal Bibelstellen zitieren, nicht alle, wir haben viel zu viele hier, aber wer es zu Hause nachschlagen möchte, 1. Johannes 4, Vers 1. Johannes sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und jetzt sagt er Folgendes, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgezogen. Nicht nur ein paar, es sind viele falsche Propheten. Das sind Propheten, die haben falsche Absichten. Die lehren falsche Dinge, falsche Lehren. Die sind ausgezogen in die Welt. Eine der wichtigsten Stellen ist 2. Korinther 11. 2. Korinther 11 und Vers 4. Und Paulus regt sich auf über diese Superapostel im Griechischen, Hyperapostel. Das waren Apostel, die kamen nach Paulus. Paulus war da in Korinth und dann kamen die Superapostel, die haben angegeben, die waren flamboyant, sagt man Englisch. Die waren, die kamen mit Pomp und mit Trara. Ihr kennt so Prediger. Ja. Und es waren so Angeber, die kamen in die Gemeinde. Und Paulus sagt, Leute, diese falschen Apostel, diese Hyperapostel, sagt, diese Angeber, diese Überapostel, so nennt er sie, Paulus, ja, spöttisch. Und von denen schreibt er hier, 2. Korinther 11, 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, Moment mal, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, Paulus sagt, es gab Leute, die sind durch die Gemeinden getingelt und die haben von Jesus gesprochen, aber es war ein anderer Jesus. Gibt es heute nicht mehr, oder? Nein, kann gar nicht sein. Den wir nicht verkündigt haben. Oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Wie bitte? Da sind Menschen durch die Gemeinde gegangen, die haben Hände aufgelegt und Menschen haben einen anderen Geist empfangen als den Heiligen Geist. Passiert heute nicht. Nein, kann uns gar nicht passieren, oder? Jetzt kommt's, das ist entscheidend. Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. So habt ihr das gut ertragen. Er sagt, ihr als Gemeinde, und wisst ihr, Korinth war eine sehr charismatische Gemeinde. Die hatten die Geistesgaben und da war es lebendig und das war eine tolle Gemeinde, so eine richtige charismatische Gemeinde. Und Paulus sagt, Leute, wenn jemand kommt mit einem falschen Jesus, einem anderen Geist, einem falschen Evangelium, dann ertragt ihr das ganz gut. Ihr mögt das. Hauptsache, wir haben Halligalli in irgendeinem Geist. Wir haben Spaß. Und die Leute gibt es immer noch. Menschen, die einen falschen Jesus predigen, die gibt es noch, Leute, die gibt es noch. Vielleicht sogar in unseren Gemeinden. Sogenannte Gastredner. Menschen, die ein falsches Evangelium predigen, Menschen, die einen falschen Geist austeilen, die gibt es immer noch. Jetzt könnte ich noch und nöcher Bibelstellen aufzählen, wer es nachlesen möchte. Galater 1, 6 bis 7 ist eine gute Stelle. Judas 1, Vers 4. Er beschreibt das ganz spannend. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, sagt Judas. Dann wieder 2. Korinther, Vers 11. Und diesmal sind das Verse 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel. Hast du das gehört? Falsche Apostel, die gibt es doch gar nicht, oder? Wir haben doch jetzt, das ist natürlich schön, wir haben doch jetzt seit 20 Jahren, ja ungefähr 20 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, haben wir die sogenannte apostolische Bewegung. Wir hatten die prophetische Bewegung, die war gut, ja, die ist, man könnte sagen, abgeschlossen, die ist okay. Und dann kam die apostolische Bewegung in charismatischen Kreisen und die ist wunderbar, die ist Gott gewollt. Ja. Wir brauchen Apostel, die brauchen wir, ja. Aber weißt du was? Paulus schreibt von falschen Aposteln. Nochmal, 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Es gab in der Gemeinde damals sogar übergemeindlich, der Apostel ist ja jemand, der über mehrere Gemeinden dient, und die waren übergemeint, die waren anerkannt als Apostel, das waren Menschen, zu denen man aufsah, und Paulus sagt, das waren falsche Apostel. Die gibt es heute immer noch. Und betrügerische Arbeiter, die gibt es heute immer noch. Leute, die in der Gemeinde mitarbeiten, aber nicht mit Jesus unterwegs sind. Die haben falsche Motive, die gibt es immer noch. Vers 15, es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener, er spricht von den Dienern Satans übrigens, in der Gemeinde. Nochmal, ich lese mal Vers 14, damit wir es verstehen. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Okay, das ist der Kontext. Satan, Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener, wie bitte? Er nennt die falschen Apostel Diener Satans. Aber die sind in den Gemeinden unterwegs. Das sind die wunderbaren Gastredner, Apostel, zu denen man aufsieht. Und Paulus hat sie durchschaut, er nennt sie Diener Satans, die sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Und er ist das so unmissverständlich, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Boom. Paulus war nicht politisch korrekt, er war nicht vorsichtig, er war sich seiner Meinung gewiss. Petrus, 2. Petrus 1, ich hau die Bibelstimme einfach raus. 2. Petrus 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Und dann geht es weiter. Er sagt, auch bei euch werden falsche Lehrer sein. Er sagt, damals gab es falsche Propheten im Volk Israel und bei euch werden die auch sein. Also ich weiß nicht, könnt ihr mir folgen? Es gibt sie noch. Die gibt es noch. Irrlehrer. Falsche Apostel, falsche Lehrer, falsche Propheten. Es gibt sie alle. So, jetzt frage ich mich, jetzt fragen wir uns, mit wem kann ich mich eins machen? Mit wem kann ich eins sein? Wo ist die Grenze? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo ich sagen kann, mit dem könnte ich eins sein? Ich muss nicht, da gibt es noch andere Gründe. Aber was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo ich überhaupt anfangen kann zu sondieren? Wo ich sagen kann, okay, mit dem könnte ich vielleicht überhaupt eins sein. Um was geht es da? Und jetzt möchte ich Paulus zitieren. Und Paulus zieht eine sehr klare, radikale, deutliche Linie. Er sagt, mit wem wir können, mit wem wir nicht können. Und deswegen will ich jetzt heute mitgeben, uns allen mitgeben, okay? Dir in die Hand geben, weil Leute, wir haben zurzeit in der charismatischen Bewegung so viel Leute, die von nichts eine Ahnung haben und in Dinge hineingehen, die geistlich gefährlich sind. Und ich will dir einen Maßstab mitgeben, den du selbst anwenden kannst, nicht ich, den du anwenden kannst für deine Situation, in deinem Alltag, aber aus der Bibel. Und zwar Galater 1, 6 bis 9. Das ist eine ganz wichtige Stelle und die ist sehr radikal. Aber bitte merkt euch die Stelle, weil wir werden nachher nochmal auf die Stelle zurückkommen. Das ist eine sehr wichtige Stelle. Okay, Galater 1, Vers 6 bis 9. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Okay, es gibt es. Das andere Evangelium. Okay? Während es doch kein anderes gibt, sagt Paulus. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Er sagt, eigentlich gibt es nur ein Evangelium, das wahre. Und das andere Evangelium ist ein verdrehtes, falsches Evangelium. Okay? Also Paulus spricht hier von Evangelium als Maßstab. Sehr interessant. Und jetzt sagt er mit so einem Nachdruck, das passt so gar nicht in unsere heute, ach, so nette christliche Society, nicht? Die sind alle so freundlich, oder? Wir kommen zur Kirche, wir grüßen alle, natürlich tun wir das, nicht? Und jeder ist uns lieb und wunderbar und alle müssen nett sein. Christen müssen nicht nett sein. Christen sollen freundlich sein, das ist eine Frucht des Geistes. Aber Nettigkeit ist keine Frucht des Geistes. Politische Korrektheit übrigens auch nicht. Vers 8. Jetzt sagt Paulus, hör mal bitte zu, der macht das so mit Nachdruck. Aber selbst wenn wir, er sagt, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie bitte? Paulus verflucht jemanden im Neuen Testament? Ja, ich erkläre gleich, was damit gemeint ist. Aber Paulus nutzt einen sehr starken Ausdruck. Verflucht sei jeder, der ein anderes Evangelium predigt. Und er selbst stellt sich auch unter diesen Fluch. Er sagt, wenn ich das predigen sollte, dann soll auch ich verflucht sein. Sag ich oder Engel, egal wer, alle verflucht. Merkt ihr, Paulus sagt, mit dem Evangelium wird nicht gespielt. Da ist die Grenze. Und dann für alle, die es nicht glauben, Vers 9. Für alle Ungläubigen. Alle, die meinen, ich habe mich gerade verhört. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, ich wiederhole mich, sagt Paulus, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. So, Paulus sagt immer wieder Evangelium, 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 und dann sagt er verflucht und verflucht. Und das ist der Maßstab. Der Maßstab, der kleinste gemeinsame Nenner, Menschen, mit denen wir überhaupt zusammen sein können, eins sein können, sind Menschen, die auch an das Evangelium glauben. Und Menschen, die das Evangelium verdrehen oder erweitern, sind Menschen, die unter einem Fluch sind. Und er gebraucht das Wort Anathema. Merkt euch dieses Wort, das kommt nachher zum Ende der Predigt nochmal vor. Anathema. Anathema ist kein Wort, das jetzt einen bösen Fluch meint. Nach dem Motto, wenn ich ein Schimpfwort nehme und ich verfluche aus Zorn, das ist damit nicht gemeint. Anathema heißt, ich stelle dich unter das Gericht, den Zorn Gottes. Ich liefere dich dem Zorn Gottes aus. Wow. Paulus sagt, wehe, irgendjemand predigt ein falsches Evangelium. Ich spreche den Zorn Gottes aus über ihm. Gericht. Wow. Paulus ließ nicht mit sich reden. Evangelium muss Evangelium bleiben. Da ist die Grenze, Leute. Amen. Wer das wahre Evangelium predigt und glaubt, ist drinne. Wer es nicht glaubt, ist raus. Paulus sagt Evangelium. Die Frage ist, und da sind sich die Ausleger nicht einig, was ist damit gemeint, mit dem unter den Zorn Gottes stellen? Ist damit gemeint, dass jemand unter den zeitlichen Zorn kommt auf der Erde, den irdischen Zorn Gottes, oder sogar der ewige Zorn? Beides ist möglich. Also eine sehr starke Verurteilung seitens Paulus. Und eine sehr starke Verurteilung seitens von Gott. Er sagt, hey, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, wer ein anderes Evangelium predigt, verflucht sei der. Für eine Zeit oder für die Ewigkeit, ich weiß es nicht. Der Heilige Geist weiß es. Aber der sei verflucht, der sei unter dem Gericht Gottes. Jetzt fragen wir uns natürlich, was ist denn das wahre Evangelium? Wenn ich das wahre Evangelium predigen möchte, muss ich wissen, was es ist und wo die Grenzen sind. Und da lesen wir einmal 1. Korinther 15 Da beschreibt Paulus das wahre Evangelium, das er gepredigt hat. 1. Korinther 15, von 1 bis 4. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, die Schwestern übrigens auch, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich erstens, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Sünde, die Botschaft über die Sünde gehört zum Evangelium. Nochmal. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Also, zuallererst, die Sündhaftigkeit des Menschen ist Teil des Evangeliums. Wenn jemand behauptet, dass wir keine Sünder sind, ein falsches Evangelium. Wenn jemand sagt, dass Menschen, ich spreche nicht von Christen, wir Christen sind keine Sünder mehr, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, wir sind gerecht, darum geht es nicht. Aber wenn ich Evangelium verkündige und die Ungläubigen erreichen will mit dem Evangelium, dann muss ich ihnen sagen, dass sie Sünder sind. Und wenn das jemand nicht tut, dann ist er raus, ist er verflucht. Wow. Du musst sagen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und für die Sünden bezahlt hat. Wenn jemand sagt, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, Irrlehrer. Wenn jemand sagt, er war nicht Gott, Irrlehrer. Wenn jemand sagt, Jesus war nicht Mensch, Irrlehrer. Wenn jemand sagt, Jesus war nicht der einzige Weg zu Gott, Irrlehrer. Raus, 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 verflucht, verflucht. Und du sprichst von der Auferstehung Jesu. Wenn jemand nicht glaubt, dass die Auferstehung wahr ist, Irrlehrer. Und viele Theologen glauben heute nicht, dass Jesus auferstanden ist. Er ist auferstanden. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, Punkt 4. Das ist so wichtig. Darauf konzentriert sich die ganze Theologie des Paulus. Und die ist so wichtig. Auch Teil des Evangeliums. Dass wir erlöst werden durch Glaube aus Gnaden. Oder andersrum, aus Gnaden, aber durch Glauben. Das ist der entscheidende Punkt. Wir werden erlöst durch Glauben. Amen. Deswegen sagt er auch im Vers 2, dass sie vielleicht vergeblich geglaubt hätten sonst, dass sie es in Vers 1, er spricht davon, dass sie das Evangelium angenommen haben. Du wirst gläubig gerettet, indem du glaubst. Sind wir uns da einig? So einfach ist Evangelium. So, Evangelium heißt, Jesus Christus starb für die Sünder vor 2000 Jahren. Er hat für alle Sünden aller Zeiten, aller Menschen bezahlt. Er ist gestorben, begraben worden, am dritten Tag auferstanden. Du kannst das jetzt glauben und gerettet werden. Das ist das Evangelium. So. Und Paulus sagt, sobald jemand davon abweicht, verflucht sei er. Zweimal, verflucht sei er. So, wir haben also einen Maßstab, einen ganz deutlichen Maßstab. Alle Menschen, die Evangelium predigen, sind drin und die es nicht predigen, sind raus. Jetzt habe ich dir einen Maßstab mitgegeben. Die kannst du anlegen an alle möglichen Lehren, Lehrer und Bewegungen. So, nochmal zu Punkt 4. Und Paulus hämmert das immer wieder in allen seinen Briefen, seinen Empfängern ein. Leute, wir werden gerettet durch den Glauben, immer und immer wieder. Du musst glauben, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, begraben wurde, am dritten Tag auferstanden ist. Du musst es glauben. Du musst gar nichts tun, nur glauben. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Auch noch eine ganz wichtige Stelle für nachher, Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. So, nochmal. Was dich errettet, das Rettungsmittel, okay, ist die Gnade. Die Rettungskraft ist die Gnade. Wie empfängst du sie? Durch den Glauben. Der Glaube ist der Mittel zum Zweck, okay. Durch Glauben empfängst du, was schon da ist. Jesus ist vor 2000 Jahren für alle Sünden gestorben. Vergebung ist schon da für alle Sünden. Wie empfange ich sie? Durch Glauben. Nicht durch Taten, nicht durch frommes Tun, ne? Nicht durch Hände heben oder nicht heben, ja? Nicht durch 10 Ave Marias oder was auch immer. Ich empfange Heil, Errettung alleine durch mein Glauben daran. Ah, gut, damit bin ich in der richtigen Gruppe hier. Yes. Und Paulus, ich könnte jetzt zig Bibelstellen zitieren, ich habe sie aufgeschrieben, aber eine, die will ich auf jeden Fall zitieren. Römer 1, Vers 16 und 17. Und achtet bitte auf das Wort Glauben, immer wieder. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Hörst du das? Evangelium wird angenommen durch Glauben. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Paulus sagt, Evangelium brauchen alle. Die Juden, die versucht haben, über Jahrhunderte durch das Gesetz gerecht zu werden, durch das Einhalten von Geboten, die schaffen es nicht. Auch die müssen durch den Glauben gerettet werden. Und die Heiden auch alle, sowieso. Halleluja. Ihr Bockwurst- und Bratwurstesser, alle zusammen. Ah, ich auch, eingeschlossen, jawohl. Wir werden errettet durch den Glauben. Halleluja. Amen. Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt kommt es aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hier hat es bei Martin Luther damals geklingelt, oben im Turmstübchen bei ihm. Er als Professor der Theologie hat plötzlich verstanden, Gott verlangt nicht nur Gerechtigkeit, Gott gibt auch Gerechtigkeit. Er hat verstanden, dass Glaube notwendig ist. Er hat Heil empfangen. Irgendwo in Römer 1, 16, 17. Irgendwo da hat er Heil empfangen. Irgendwo im Kapitel des Römerbriefs 1. Ein Theologieprofessor, der sich bekehrt. Halleluja. Er hat Römer 1 gelesen. Er hat geglaubt. Und er ist errettet worden. So. Da gibt es noch viele Bibelstellen. Römer 10, Vers 9, Galater 2, Vers 15 bis 16, Galater 3, 8 bis 9. Machen wir heute alles nicht. Wir kürzen das alles ab. Zusammengefasst. Der Maßstab für die Einheit unter Christen ist Evangelium. Okay. Wer das Evangelium glaubt und es verkündigt, ist drin. Wer es falsch verkündigt oder nicht glaubt, ist raus. Und wer es falsch verkündigt, ist verflucht, laut Paulus. Das heißt, Paulus, unser Apostel Paulus, erhebt den Anspruch, sola fide, ihr kennt ihn vielleicht aus der Reformation, allein durch Glauben, erhebt er ganz hoch und sagt, hey, eigentlich geht es nur darum, dass wir durch den Glauben gerettet werden. Die anderen Aspekte sind alle wichtig. Jesus ist gestorben, ja. Für unsere Sünden, ja. Begraben, ja. Auferstanden, ja. Nützt mir alles nichts, wenn ich nicht glaube. Und deswegen predigt Paulus immer wieder in seinen Briefen über Glaube, 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 Glaube. Und zwar nur allein durch Glaube. So. Und jetzt habe ich euch den Maßstab gegeben, wie man erkennen kann, mit wem man eins sein kann und mit wem nicht. Menschen, die glauben, dass wir durch Glauben gerettet werden, sind unsere Brüder. Kann man erstmal so stehen lassen. Amen. Also, es geht mir heute nicht darum, jeden Einzelfall zu entscheiden, das kann ich gar nicht. Aber dass wir überhaupt erstmal theologisch sondieren, mit wem können wir überhaupt eine Einheit anstreben? Schon gar nicht auf kirchlicher Ebene, auch nicht auf organisatorischer Ebene, auf persönlicher Ebene. Mit wem könnte ich eventuell eins sein? Und natürlich muss man im Einzelfall dann unterscheiden, passt das oder nicht. Und das Evangelium ist nur der kleinste gemeinsame Nenner. Es gibt noch viele andere Gründe, warum ich nicht kann mit manchen Leuten. Ja. Amen. Es gibt die organisatorische, die theologische Einheit, die alle möglichen Einheiten. Aber zum Beispiel. Jemand predigt das Evangelium, er glaubt an die Gnade und dass wir gerettet werden durch den Glauben. Halleluja. Aber lebt in Unzucht. Mit dir nicht, nein. Bei dir hat Gnade noch nicht gewirkt. Wenn du in Unzucht lebst, darin lebst, eine Sünde verharrst, frage ich mich, bist du gerettet? Ich spreche nicht von Menschen, die mal in Sünde fallen und wieder aufstehen, Buße tun, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du permanent in der Sünde lebst, erzähl mir nicht, du hast Gnade erfahren. Das ist keine Gnade. Das ist ein anderer Jesus. Der Jesus, von dem gibt, ja, der toleriert alles. Du kannst sündig sein, trotzdem bist du. Bist du ein feiner Kerl und kommst in den Himmel. Das ist ein anderer Jesus. Menschen, die Evangelium predigen, aber zum Beispiel in der Gemeinde die Macht missbrauchen, mit denen kann ich nicht eins sein. Das geht nicht. Menschen, die Evangelium predigen, aber okkulte Praktiken in der Gemeinde zulassen, mit denen kann ich nicht eins sein. Die sogar dämonische Lehren verbreiten oder es zulassen, dass sie verbreitet werden in der Gemeinde, obwohl sie Evangelium predigen, mit denen kann ich auch nicht eins sein. Ja, jetzt kommen wir zum großen Thema Menschen oder Gemeinden, in denen sexuelle Perversion zugelassen oder gefördert wird. Die können noch so viel Evangelium predigen. Mit dir bin ich nicht eins. Also ich will euch zu verstehen geben, das Evangelium ist nur ein Kriterium, das Hauptkriterium, aber es gibt so viele andere, die ich heute gar nicht ansprechen möchte. Aber zuallererst theologisch, mit wem kann ich überhaupt? Da gibt es noch viele andere Punkte, aber darum geht es heute nicht. Mit welchen Menschen kann ich und mit welchen nicht? Jetzt nur theologisch, ja, grob vorsondiert. Okay, jetzt so ganz einfache Fragen. Sind Moslems unsere Brüder? Nein, warum nicht? Ja, viele Gründe, aber die glauben an die fünf Säulen. Fünf Säulen, fünf Dinge, die ich tun muss in meinem Leben, um gerettet zu werden. Nein, nicht unsere Brüder. Die brauchen noch Evangelium. Hindus, davon gibt es 1,2 Milliarden. Ja, hallo, Hindus. Unsere Brüder? Nein, die glauben, das ist Moksha. Die müssen bestimmte Dinge tun, um selig zu werden. Nein, wir glauben, dass wir gerettet werden durch den Glauben. Nicht unsere Brüder. Buddhisten. Aber wisst ihr, jetzt sagst du, ja, warum erwähnst du das? Ist doch ganz klar, oder? So klar ist das heute gar nicht mehr. Wir haben immerhin demnächst den multireligiösen Kirchentag in Hannover. Hallo. Wir haben übrigens auch ganz tolle Werbefilmchen aus dem Vatikan, wo alle Religionen zusammen sind. Halleluja. Ne? Und zusammen beten, bla bla bla. Oder. Ja? Ist gar nicht so weit hergeholt. Es sind nicht unsere Brüder. Die Buddhisten, diese friedliebenden Menschen, oder? Nein, nein, die haben diesen sogenannten edlen achtfachen Pfad. Ne? Acht Pfade, die musst du beschreiten, dann wirst du immer mal selig. Jetzt kommen wir zu den Christen. Mit wem können wir nicht? Ja, 2,4 Milliarden weltweit. Die größte Gruppe, wir sind Christen, yes. Alles, was sich Christ schimpft, ist nicht immer Christ. Und hier wird es schwieriger. Hier müssen wir sondieren. Wie? Mit wem kann ich? Mit welchen Christen kann ich? Mit welchen Christen kann ich nicht? Zeugen Jehovas. Halleluja, Brüder, oder? Zeugen Jehovas, hallo. Nein? Ich lese mal kurz vor. Zeugen Jehovas glauben, dass Glaube an Jehova, hört sich gut an, oder? Jahwe, Jehova, who cares? Glaube an Jehova, jetzt geht's los. Gehorsam gegenüber seinen Geboten, gute Werke und Treue bis zum Ende zu Seligkeit führen. Wir glauben, dass nur Glaube rettet. Nicht mein Bruder, aber die Neuapostolischen, oder? Die Neuapostolischen. Jetzt wird es haarig, ich merke das schon. So. Die Seligkeit in der Neuapostolischen Kirche wird durch den Glauben an Christus, jetzt sagen wir Halleluja, jetzt geht es weiter, den Empfang der Sakramente, ein Leben nach dem Evangelium und die Verbindung zum Apostelamt angestrebt. Hallo. Nein, nur Jesus, kein Apostelamt, kein Sakrament, nur Jesus. So, Moment mal, aber es sind doch Christen, oder? Nein, ich kann mit den Zeugen Jehovas nicht. Ich kann mit den Neuapostolischen auch nicht. Und jetzt wird es noch spannender. Die evangelische Kirche. Ja, Moment, nein, du wirst jetzt wundern. Warte. Jetzt wird es spannend, ich sage, jetzt wird es spannend. Die evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, lehrt, dass der Mensch allein durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt wird. Da staunst du, ne? Ja. Die glauben genau das, was wir glauben. Theoretisch, theologisch. Wir sprechen nicht von der Praxis. Das ist eine ganz andere. Ja? Aber wenn es darum geht, theologisch vorzusondieren, Moment mal. Also, ich könnte mit evangelischen Geschwistern, ich sage Geschwister, beten. Weil die auch glauben, dass sie gerettet werden durch den Glauben an Jesus. Jetzt nicht falsch verstehen, ich wasche die jetzt nicht die Landeskirche jetzt rein. Da ist so viel Unfug getrieben worden und wird getrieben. Ja? Sexuelle Perversion und alles in der Kirche. Ja? Völlig falsch, aber darum geht es mir gerade nicht. Ich versuche zu sondieren, mit wem könnten wir überhaupt wagen, eine Einheit einzugehen auf theologischer Basis. Und die ist da, die ist wirklich da. Und wisst ihr was? Viele oder die meisten Freikirchen und auch die ganze charismatische Bewegung, die Pfingstbewegung, viele von uns stehen auf den Schultern Luthers. Bis heute. Wir haben ihm was zu verdanken. Und die haben im Kern diese Theologie erhalten. Halleluja. Das heißt, ich kann mit der evangelischen Kirche theoretisch kooperieren, zusammenarbeiten. Und jetzt muss man sehen, wie ist das lokal vor Ort? Welche Gemeinde? Wie ist der Pastor drauf? Ist der Pastor wiedergeboren? Glaubt er an die Autorität der Bibel? Und so weiter. Ja. Natürlich haben wir ein anderes Taufverständnis und. Aber das ist laut Paulus nebensächlich. Er sagt Evangelium. Und wenn die Gemeinde Evangelium predigt und glaubt, dann können wir mit ihnen versuchen, eins zu werden. Hörst du das? Natürlich gibt es ganz verschiedene Vereine, ganz verschiedene Kirchen, ne? Kirchenvereinigungen in der evangelischen Kirche. Aber vom Grundsatz glauben sie an das Evangelium. Das müssen wir so stehen lassen. Amen. So, kann ich jeden evangelischen Bruder Christ nennen? Bruder nennen? Nein. Andere Frage. Kann ich jeden Freikirchler, der zur Freikirche geht, Bruder nennen? Nein. Nein. Also damals der Billy Graham, vor vielen Jahren, ist er schon verstorben, hat damals geschätzt und er sprach von den Freikirchen. Er glaubt, dass so 50% errettet sind in den Freikirchen. Nicht jeder, der Sonntagmorgen die Hände hebt und Halleluja singt, ist auf dem Weg in den Himmel. Nicht jeder. Weder bei uns noch in der evangelischen Landeskirche. Wichtig ist nur, dass der Pastor Evangelium predigt und glaubt. Ich weiß, vor vielen Jahren, als ich in der Bibelschule, was schon über war, vor über 30 Jahren, ist das wirklich wahr? Fast 30 Jahre, kaum zu glauben. Wow. Da kam damals ein evangelischer Pastor zu uns damals zur Bibelschule, als Gastdozent, wie auch immer, ich weiß nicht mehr. Aber er wurde tatsächlich aus der evangelischen Kirche rausgeschmissen, weil er zum Glaubensbekenntnis der evangelischen Kirche stand. Ja? Dazu gehört auch die Jungfrauengeburt, die Jungfrauengeburt Jesu, ja? Zum Beispiel. Er hat das geglaubt, was in dem Glaubensbekenntnis steht, wurde rausgeschmissen. Warum? Weil Leute in höheren Positionen, ne, völlig liberal waren, Irrlehrer waren. Aber es gibt sie noch, auch hier in Minden gibt es noch Christen, Pastoren, landeskirchliche Pastoren, die wiedergeboren sind, die das Evangelium glauben und verkündigen und Halleluja, das sind unsere Geschwister. Amen. Hast du jetzt nicht kommen sehen, ne? Das ist biblischer Maßstab und er zählt. Amen. So, jetzt kommen wir zu den katholischen Christen. Und bevor ich jetzt zum Evangelium komme, das klären wir gleich, ganz kurz eine kleine Auswahl, ein kleines Repertoire an Irrlehren der katholischen Kirche. Ihr könnt das zu Hause nochmal nachlesen und recherchieren. Können wir eins sein mit Katholiken? Die katholische Kirche glaubt an die heilsbringenden 7 Sakramente. Jesus, keine Sakramente. 2 von denen, eine ist die Eucharistie, das Abendmahl, ja, das führt dann auch zum Heil, trägt das bei. Und das Abendmahl übrigens, du kannst eigentlich als wiedergeborener Christ niemals mit einem Katholiken Abendmahl halten, das geht nicht. Das ist Götzendienst, weißt du wieso? Weil laut katholischer Theologie, nicht laut meines Verdachtes, laut katholischer offizieller Theologie, jedes Abendmahl, jede Eucharistie ist ein Opfer darbringen, eine Opferdarbringung. Das heißt, Jesus wird jedes Mal geopfert, neu und neu und neu, das ist Götzendienst. Deswegen werden auch die Hostien angebetet, wenn man glaubt, dass Jesus tatsächlich da ist, in der Hostie, in dem Brot. Deswegen kannst du das Brot anbeten. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass es nur Prozessionen gibt in der Stadt, wo man eine Hostie dann in so ein Glas geklemmt hat und dann trägt man sie in die Stadt und Leute beten das an, das Ding, weil das Jesus ist. Irrlehre. Die Taufe als Sakrament. Man wird wiedergeboren durch die Kindstaufe. Wie bitte? Natürlich auch Mitglied der Kirche. Ja. Was hältst du von Marienverehrung? Götzendienst. Ja, und trotzdem zieht es einige unserer Geschwister so stark in die katholische Richtung. Hast du schon mal von der unbefleckten Geburt Marias gehört? Nicht Jesu, Marias. Maria soll auch unbefleckt geboren worden sein. Die ist ihr Leben lang Jungfrau geblieben, obwohl sie mehrere Kinder hatte. Sie ist jungfräulich in den Himmel gefahren und man kann Maria anbeten. Völliger Quatsch. Der Papst ist Vertreter Christi. Hilfe. Jetzt kommt's. Es gibt kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Laut katholischem Verständnis sind wir alle verloren. Alle. Weil wir keine Katholiken sind. Wenn du einer bist, hoffentlich nicht mehr lange. Dann das Zölibat. Das Zölibat für Priester. Ja, das ist eine dämonische Lehre. Nachzulesen 1. Timotheus 4, 1-4. Das ist eine dämonische Lehre. Paulus schreibt davon. 1. Timotheus 4, 1-4. Lest es nach. Das Fegefeuer. Das Gebet für Verstorbene, das Gebet zu Heiligen, all das ist Lehre der katholischen Kirche. Willst du noch mit Katholiken eins sein? Nein. Das waren nicht umsonst 95 Thesen von Martin Luther. Aber das alles mal dahingestellt. Jetzt wollen wir den Maßstab anwenden, den Maßstab, den wir eben festgestellt haben aus der Bibel, den biblischen Maßstab. Predigt das die katholische Kirche das Evangelium? Das ist die Frage. Predigt die katholische Kirche das Evangelium? Die katholische Kirche lehrt, dass man durch Glauben, hört sich gut an, Gnade, hört sich gut an, jetzt kommt's, Sakramente, gute Werke und ein heiliges Leben zur Seligkeit gelangt. Falsch. Nur durch Glauben an Jesus. Finish. Amen. Jetzt lese ich euch gleich ein Zitat vor. Ich habe hier zwei Zitate. Eins ist sehr theologisch, sehr kompliziert geschrieben. Das tue ich euch nicht an. Das zweite ist ein bisschen kürzer und ein bisschen einfacher zu verstehen. Aus dem Buch Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung. Kurzform Glaube der Kirche. Da haben sich zwei zusammengetan, der Josef Neuner und der Heinrich Roos. Und die haben dann die ganzen Beschlüsse von Konzilien und zusammengestellt und abgedruckt. Übrigens heute noch gängige Lehre. Diese Sachen werden heute noch gelehrt, wenn in der katholischen Kirche Diakone oder Theologen ausgebildet werden. Das ist noch aktuelle Lehre, okay? Schaut das nach, überprüft das, ich habe es recherchiert. So, und zwar gilt immer noch das Ergebnis, der Beschluss aus dem Konzil von Trient 1545 bis 1563, damals in Italien, im schönen Tirol. Was wurde da gesagt? Offizielles Statement der katholischen Kirche, hört bitte genau zu. Wir haben den Maßstab Evangelium. Ihr wisst, Evangelium durch Glaube, okay? So, jetzt hört mal genau zu. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt, das glauben wir. Oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, das glauben wir doch. Der sei anathem. Das Wort, das ich euch vorher gesagt habe, anathema aus dem Griechischen. Mit meinen Worten, der sei ausgeschlossen oder der sei verflucht. Nochmal, der letzte Satzteil. Oder dieses Vertrauen allein sei es, oder dieser Glaube allein sei es, durch den wir gerechtfertigt werden, der sei verflucht. Die verfluchen die Menschen, die das wahre Evangelium predigen. Deswegen kannst du mit keinem Katholiken einzeln, das geht nicht. Dann fragst du dich, ja Moment mal, wer hat jetzt wen verflucht? Wir haben doch gelesen, dass Paulus sagt, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Das wahre Evangelium, durch den Glauben. Und dann sagt Paulus, wer ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Was macht die katholische Kirche? Die predigt ein anderes Evangelium und verflucht uns. Dann lasse ich mich lieber von der katholischen Kirche verfluchen. Aber nicht vom Fluch Gottes. Hey. Die haben sich ganz radikal abgewandt von allen Menschen, die glauben, allein durch Glauben gerettet zu werden. Die haben sich radikal abgewandt gegen die biblische Lehre. Radikal, wörtlich. Und weißt du was? Aus göttlicher Sicht sind sie verflucht. Und aus göttlicher Sicht sind sie ausgeschlossen. So, jetzt kommt ein ganz wichtiges Statement. Ich kann, jetzt hört mal bitte genau zu. Ich kann keinen Katholiken Bruder nennen. Oh, Daniel, muss das sein? Ja, Moment. Ich kann keinen Katholiken Bruder nennen. Warum nicht? Moment mal, es gibt Leute, die zur katholischen Kirche gehen, die aber auch durch den Glauben gerettet sind. Das sind Christen. Das sind meine Brüder. Aber weißt du was? In dem Moment, wo sie durch den Glauben gerettet werden, sind es keine Katholiken mehr. Nee, im Ernst, das meine ich ernst, ja. Laut katholischer Definition bist du raus. Aber jeder, der glaubt, an Jesus glaubt, wird durch den Glauben gerettet. So, deswegen kann ich sagen, im landläufigen Sprachgebrauch, ja, es gibt katholische Christen. Nein, eigentlich nicht ganz richtig. Okay? Wir sagen das so. Aber eigentlich sind alle Christen, die in der katholischen Kirche sind, keine Katholiken mehr. Weil sie von ihrer eigenen Kirche ausgeschlossen wurden. Laut dem Konzil von Trient. Amen. Deswegen kann ich mit 100%iger Überzeugung sagen, es gibt keine katholischen Geschwister. Punkt. Wenn du wirklich Katholik bist, dann bist du nicht wiedergeboren. Aber sobald du wiedergeboren bist, bist du kein Katholik mehr. Ja, das sagt nicht ich, das sagt deren eigene Lehre. Weil die schließen nämlich alle sofort aus, die behaupten, durch Glauben gerechtfertigt zu werden. Hey, Amen. Deswegen kannst du nicht behaupten, wiedergeboren zu sein und gleichzeitig ein katholischer Theologe sein. Das geht nicht. Und jetzt klingen bei euch die Glocken. Boah, wen meint er? Ja, ist doch egal, wen ich meine. Dein Nachbar. Gibt es da auch solche? Jesus, hilf. Nochmal. Du kannst nicht behaupten, du bist wiedergeborener Christ und gleichzeitig behaupten, dass die katholische Lehre wahr ist. Dann predigst du einen falschen Jesus. Du kannst noch so viele evangelikale Worte in deinen Mund nehmen. Du kannst noch so evangelikal predigen. Du kannst noch so einen evangelikalen Predigtstil in den Tag legen. Du bist nicht drin, du bist raus. Entweder bist du in Christus und du bist aus Gnade, durch Glauben gerettet worden, aus Gnade, dann bist du in Christus, Halleluja, dann bist du mein Bruder, dann darfst du dich nicht länger Katholik nennen. Du bist kein Katholik mehr. Nicht nach meiner Definition, nach der katholischen Definition bist du dann raus. Deswegen nochmal, das ist ein Widerspruch zu sagen, ich bin katholischer Christ, du bist kein Christ. Du bist katholisch oder Christ, aber nicht katholischer Christ, ist ein Widerspruch. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht bei denen so geschrieben. Ich kann euch gerne die Zitate mitgeben, wenn ihr wollt. Ich habe also keinen Bruder, keinen katholischen Bruder, gibt es nicht. Ich habe aber Brüder und einige von denen gehen noch in die katholische Kirche. Hoffentlich nicht mehr lange, weil da Irrlehren gepredigt werden. Amen. So, jetzt kommen wir ganz schnell zum Umgang, zum praktischen Umgang mit Irrlehre und mit Irrlehrern. So, jetzt haben wir einen Maßstab, den können wir jetzt anwenden, okay? Evangelium. Und das Wichtigste ist Glaube. Ich werde gerettet durch Glauben, ohne Werke. Sobald du Evangelium, und da, Leute, tut mir leid, da fallen manche evangelikale Kirchen auch durch. Die predigen nämlich Jesus und. Jesus und unsere Gemeindeordnung. Raus, du bist rüber, vorbei. Hallo. Ne? Jesus und eine bestimmte Rocklänge. Raus! Du bist raus. Ja, nee, das ist wirklich wahr. Moment. Natürlich glauben wir an Heiligung. Ne? Dass Menschen sich vernünftig kleiden sollen. Das ist alles korrekt, ja. Aber wenn du sagst, du wirst gerettet, indem du Jesus hast und die Gebote hältst, sonst bist du raus. Das ist falsches Evangelium. Und Leute, da gibt es Geschwister, glaubt es mir, es gibt Geschwister, die kaputt gehen unter der Last und die müssen Psychopharmaka zu sich nehmen. Die gehen kaputt, weil bestimmte sogenannte Hirten, falsche Lehrer, ein falsches Evangelium predigen. Und sie knechten das Volk. Hunderte, Tausende, die kaputt sind, die nicht mehr können, weil falsche Lehrer falsches Evangelium verkündigen. Wir glauben, dass wir gerettet werden durch Glauben an Jesus Christus, an sein Werk. Fertig. Und nachdem wir das Bekehrungserlebnis erlebt haben, wiedergeboren sind, dann kommt der Heilige Geist und er hilft uns mit unseren Schwächen. Er hilft uns, von Sünden frei zu werden und. Aber die Errettung ist im Sack, die gehört uns. Fertig. Wir sind durch. Wir haben es geschafft, yes. Durch Glauben an Jesus. Alles andere fällt in die Kategorie Wachstum, Heiligung. Ja? Das sind andere Sachen. Aber Errettung ist schon da. Wenn du aber jemandem sagst, wenn du das nicht tust und das nicht tust, kommst du nicht in den Himmel. dann hast du ein großes Problem, bist du ein Irrlehrer. Amen. Okay, wie gehe ich um mit Irrlehrern und mit Irrlehre? Ich mache es alles sehr kurz heute. 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet, dann geht es weiter. Er zählt eine ganze Menge fremde Lehren auf. Und dann gehen wir zu Vers 5. Die meinen, Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen Menschen halte dich fern. Paulus sagt, von Menschen, die eine falsche Lehre bringen, ein falsches Evangelium predigen, die laden nicht ein als Gastredner auf deine Konferenz, auf dein Event, sondern von denen halte dich fern. Nein, 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 du sollst doch keinen theologischen Diskurs anfangen. Ja? Nein, von denen halte dich fern. Eine ganz deutliche Botschaft, halte dich fern. 2. Johannes 1, Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihr nicht. Damals, in der damaligen Welt war das ganz schlimm. Man hat immer alle aufgenommen. Man hat alle gegrüßt, alle aufgenommen. Die durften über Nacht bleiben, die wurden bewirtet. Alles kostenlos, es war Gastfreundschaft. Ja. Und Johannes sagt, nee, Gastfreundschaft hört da auf. Irrlehrer genießen keine Gastfreundschaft. Irrlehrer, die werden nicht mal gegrüßt. Warum nicht? Vers 11. Denn wer ihn grüßt, macht sie seiner bösen Werke teilhaftig. Wow, 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 wow. Durch eine Begrüßung. Natürlich war damals mehr involviert, man hat gegrüßt, man hat vielleicht zusammen was getrunken. Das war eine ganze Prozedur. Aber es war eine Begrüßung. Eine Begrüßung, wie damals Menschen begrüßt wurden. Du hast Gläubige begrüßt und Ungläubige begrüßt. Du hast den Marktschreier begrüßt. Du hast deinen Nachbarn begrüßt, wenn er zum Tee kam oder zum Kaffee kam oder was auch immer. Na, Ziegenmilch, egal. So, du hast sie begrüßt. Das gehört dazu, okay? Und Johannes sagt, nee, nicht begrüßen. Warum? Denn allein durch die Begrüßung wirst du teilhaftig an seinen bösen Werken. Das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Was für eine Schuld laden sich manche Leiter hier in Deutschland auf, die katholische Theologen einladen, um unsere Kinder zu bespaßen und zu bepredigen. Paulus sagt, grüßt sie nicht mal. Er weist ihnen nicht mal den kleinsten Respekt, die kleinste Gastfreundschaft. Distanziert euch von denen. Lasst euch mit denen nicht ein. Warum? Denn selbst sogar eine Begrüßung lässt dich teilhaben an ihren bösen Werken. Und da reden wir nicht von Teilhaben an Konferenzen, da reden wir auch nicht von Leute einladen und theologischen Diskurs suchen. Das sind alles viel größere Nummern. Du hast dich schon sowas von schuldig gemacht. Wenn schon allein der Gruß dich teilhaben lässt an bösen Werken, wie viel mehr, wenn du diesen Leuten die Türen aufmachst und ihnen deine Plattform gibst. Stell dir vor, ich würde so einen Menschen hier predigen lassen heute. Ich würde mich schuldig machen. Und genau das passiert seit Jahren in Deutschland. Und ich werde keine Namen nennen. Wir machen uns ihrer bösen Werke teilhaftig. Wir müssen uns nicht identifizieren, wir müssen uns distanzieren. Wenn du dich identifizierst, dann wirst du infiziert. Halleluja, ein Zungenbrecher. Ja. Wenn du dich mit Leuten eins machst, sagst du, ja, der gehört zu uns. Ist einer von, ja, ich respektiere ihn. Dann machst du dich schuldig. Petrus warnt, 2. Petrus 1 und die folgenden Verse, er schreibt von falschen Propheten, falschen Lehrern, dann geht es immer weiter, Vers 3, und dann sagt er zum Schluss, und ihr Verderben schlummert nicht. Er sagt, hey, es kommt Gericht. Also, das erste ist, distanzieren. Von Irrlehrern distanzieren, von Irrlehre distanzieren. Das zweite ist, widerstehen. So, jetzt bitte nicht umherlaufen und allen widerstehen, darum geht es gar nicht. Widerstehe in deinem Autoritätsbereich den Menschen, die falsches Evangelium predigen. Okay? Wenn jemand in meine Familie kommt und bei mir zu Hause falsches Evangelium predigt, raus. Wenn jemand hier bei uns bei GN falsches Evangelium predigt, raus. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn jemand ihm Mist erzählt, den werde ich zurechtweisen. So, Paulus tat genau das. Galater 2, Vers 11 bis 14, ihr kennt die Stelle, ich erzähle das ganz kurz. Paulus ist in Antiochia, eine tolle Gemeinde Antiochia, eine Multikulti-Gemeinde, die haben Gnade verstanden. Paulus ist da, wer war noch da gewesen? Paulus, Barnabas war da gewesen, genau, Paulus und Barnabas waren da, die Heiden waren da, die Juden waren da, die haben alle zusammen gegessen und Gemeinschaft gehabt, die haben Evangelium verstanden, wow. Wir alle werden gerettet durch Glauben, Halleluja, die haben zusammen Gemeinschaft gehabt, so richtig gut. Und dann kommt Peter, da kommt Petrus dazu, alles gut, Petrus sagt, hey, Evangelium verstanden, wunderbar, wir haben zusammen gemeint, wir essen Bratwürstchen, okay, Schweinekoteletts. Also nicht koscher. Wir essen Dinge, die nicht koscher sind. Und wir waschen uns nicht mal die Hände. Wir essen einfach alles zusammen mit Heiden an einem Tisch. Wir haben Evangelium verstanden. Halleluja. Und Petrus ist da mit allen, mit, freut sich. Und dann kommen die Jungs aus Jerusalem. Von Jakobus, die von Jakobus. Weißt du die? Von Jakobus, die. Aus der gesetzlichen Gemeinde. Die noch sehr stark dem Judentum, der jüdischen Kultur verpflichtet war. Zwar schon gerettet, aber noch gesetzlich. Und die kommen und plötzlich flattern beim Petrus die Knie. Was mache ich jetzt? Hilfe! Jakobus! Was ist, wenn der hört, dass ich mit Heiden zusammen esse? Bratwurst! Schweinekoteletts! Was soll er sagen? Und er verfällt in Menschenfurcht und er sagt, okay, jetzt sind die da, mit euch esse ich nicht mehr. Ach, ihr seid Heiden? Nein, mit euch auf keinen Fall. Ich esse mit den jüdischen Geschwistern hier aus Jerusalem. Ja, die Folge des Jakobus, Nachfolger des Jakobus. Ja. So war Petrus drauf. So ein Heuchler, so ein Angsthase. Nur weil ein paar Brüder kamen, ein paar Konsis aus Jerusalem. So ein Hase, Angsthase. Was macht Paulus? Nochmal, wir gehen nicht umher und korrigieren alle, darum geht es gar nicht. Das war der Autoritätsbereich des Paulus. Er war da, er hat alles miterlebt. Und er war jemand, der in Autorität war, ein Apostel war. Was macht Paulus? Vers 14, Galater 2, 14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Merkst du? Ey, das ist der Punkt. Paulus sagt, ich kann ja viel ertragen, aber wenn ihr die Grenzen überschreitet, wenn Evangelium nicht mehr gelebt wird, da muss ich einschreiten. Sprach ich, kleiner Paulus, ich Spätgeburt, sprach ich zu Petrus, dem großartigen Apostel, er sprach ich vor allem, öffentlich. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Das heißt, Paulus hat den großartigen Petrus, den wunderbaren Petrus, hat Paulus, der kleine Paulus, der wahrscheinlich körperlich wirklich klein war, nannte sich selbst Spätgeburt, also so ein Möchtegern-Apostel quasi. Der kleine Paulus weist den großen Petrus zurecht. Er widersteht ihm. Warum? Weil er ein falsches Evangelium lebt. Wenn alle Menschen aufstehen würden in ihrem Verantwortungsbereich, da wo du Autorität hast, und nicht länger zulassen würden, dass falsches Evangelium gepredigt wird, stünde es in Deutschland viel besser. Stattdessen erleben wir das Leiter, und ich frage mich, wie die Leiter denken, ob sie überhaupt was sehen, wie großartige Leiter in Deutschland die Türen weit aufschlagen für die katholische Kirche und die katholische Lehre oder katholische Lehrer. Sie machen sich schuldig, sorry. Sie machen sich mitschuldig. Statt zu widerstehen wie Paulus, laden sie die Menschen noch ein. Kommt, erzählt uns was. Sie machen sich mitschuldig. Eine andere Geschichte, Galater 2, da ging es um Titus. Paulus hat das Evangelium verstanden. Titus war sein Reisegefährte und es haben sie gesagt, Titus, du brauchst dich nicht beschneiden zu lassen. Tut eh viel zu sehr weh. Ne? Lass das Ding dran, alles okay. Bist ein Heide, bist wiedergeboren, keine Beschneidung für dich. Alle haben, ach Halleluja, wir glauben ans Evangelium, wir brauchen keine Beschneidung mehr. Männer, seid ihr nicht glücklich? Halleluja. Ja, nee, als Kind, das vergisst du ja, wenn du 8 Tage alt bist, das merkst du ja nachher nicht mehr, weißt du nicht mehr. Aber Titus war schon älter und hätten sie ihn beschnitten, das hätte wehgetan. Paulus sagt, brauchst du gar nicht. Du wirst gerettet durch Glauben, nicht durch Beschneidung. Okay, gut. Haben wir festgestellt. Aber dann hat man ist Folgendes passiert. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, hört ihr, eingeschlichene falsche Brüder in der Gemeinde, die sich hineingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Da gab es Menschen, die haben sich eingeschlichen und sie haben die Freiheit ausgekundschaftet und sie wollten sie unterjochen. Was ist da passiert? So, darf ich das kurz erklären? Sie haben sich eingeschlichen und hereingedrängt. Das sagt schon alles. Also, Titus musste mal, für kleine Jungs. Ja? Und die haben sich eingeschlichen und hineingedrängt und Titus, der ist nicht beschnitten. Die haben geguckt. Die waren so religiös, so dreist, so frech. Die haben ihm beim Urinieren zugeschaut. Und sagten, hey, Titus, da muss noch was passieren, damit du gläubig bist, errettet bist. So was macht Paulus. Hör mal zu, Paulus sagt, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Wow. Paulus sagt, nein, so nicht. Okay? Er hat widerstanden. Amen. Und wisst ihr, es gibt heute Gemeinden, und ich kenne das aus unserem Verwandtschafts-, Bekanntschaftsumfeld, wo Ähnliches getan wird. Wo Damen bestimmte Hygienevorschriften haben. Geht's noch? Seid ihr bescheuert? Seid ihr krank im Kopf? Seid ihr so pervers, dass ein Pastor sich um Hygiene der Damen kümmern muss? Aber geht's noch? Und da werden Gesetze aufgestellt. All das musst du tun, um gerettet zu werden. Und wenig, die Frauen haben Angst. Und da gibt es noch viel mehr Gesetze. Ne? Auch Speisegebote übrigens. Neuerdings auch Handygebote. Ohne Scherz. Das meine ich, nee, das ist wirklich ernst. Das ist diabolisch. Gesetzlichkeit. Und Paulus sagt, diesen Leuten gaben wir nicht eine Stunde nach. Wir haben ihnen widerstanden. Du bist gesetzlich, hau ab. Mit dir habe ich nichts zu tun. Falsches Evangelium, raus. Amen. Jetzt bitte nicht sagen, Mensch, jetzt kann ich leben wie der Teufel. Darum geht es gar nicht. Ich spreche darum, wie wir errettet werden. Heiligung ist wichtig. Ja? Hingabe an Gott ist wichtig, aber es hat mit der Rettung gar nichts zu tun. Ich bin zuallererst errettet durch den Glauben an Jesus. Fertig! Und dann gehe ich Schritt für Schritt. Amen. Okay, also distanzieren und widerstehen. Im eigenen Verantwortungsbereich widerstehen. Das sind die beiden Positionen, zwischen denen wir uns bewegen. Wir distanzieren uns von den Lehrern und widerstehen denen, denen wir widerstehen müssen vor Ort. Okay. Jetzt komme ich zur Einheit und dann beten wir nochmal zur Einheit, zur wahren Einheit. Und die brauchen wir. Wir brauchen Einheit. Einheit mit wahren Christen. Keine organisatorische Einheit, keine kirchliche Einheit, sondern wir brauchen Einheit im Geist. Mit Menschen, die auch den Heiligen Geist haben, die auch wiedergeboren sind und die nicht mehr oder nicht katholisch sind. Eins von beiden. Nicht mehr oder nicht katholisch sind. So. Johannes 17, jetzt lese ich aus Johannes 17 vor. Und jetzt wollen wir es für richtig verstehen. Johannes 17, 20 bis 21. Jesus hier im hohen priesterlichen Gebet sagt Folgendes. Ich bitte aber nicht für diese allein, nicht für die Jünger, die da auch waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Für uns unter anderem hat betet er mit. Für alle, die gläubig werden würden. Auf dass sie alle eins seien. Jetzt hör mal zu. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So, eine Einheit gleich wie, okay? Eine Einheit, Gott will eine Einheit unter uns gleich wie. Und zwar sagt er, der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Okay? Hier geht es um keine organisatorische Einheit, nicht mal eine theologische Einheit, nicht mal eine Gemeinde, eine ekklesiastische, kirchliche Einheit, darum geht es hier gar nicht. Es geht hier um eine geistliche, tiefe, mystische, essentielle Einheit. Der Sohn ist im Vater und der Vater ist im Sohn. Hör bloß auf zu versuchen, das zu verstehen. Die sind eins. Aber es geht hier um mehr als nur theologisches Verständnis. Hier geht es darum, dass Gott eins ist. Der Vater ist in Jesus und Jesus ist im Vater. Sie haben den gleichen Geist. Amen. Es geht um Einheit im Wesen. Halleluja. Und deswegen sagt auch Paulus, 1. Korinther 6, Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist eins, ist ein Geist mit ihm, sagt Paulus. Aha, da ist die Einheit. Wenn ich ein Geist bin mit Jesus, dann bin ich drin. Mein Geist und sein Geist sind vermischt und eins geworden. Das ist die Einheit, von der die Rede ist. Paulus bekräftigt es nochmal, Galater 3, Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Hörst du das? Damit wir durch den Glauben, Evangelium, den Geist empfingen, der verheißen worden war. Wie empfängst du Heiligen Geist? indem du fromm bist, oder? Indem du 10 Ave Maria betest, oder? Nein, du empfängst den Heiligen Geist durch den Glauben. Sobald du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, deine Sünden bezahlt, empfängst du den Heiligen Geist. Amen. Du bist wiedergeboren. Ja. Und das ist die Einheit, von der die Bibel spricht in Johannes 17. Und nicht davon, dass alle möglichen Kirchengemeinden ihren großen Kirchentag haben. Die Einheit der Wiedergeborenen, der Menschen, die eins sind. So wie gleich wie der Vater im Sohn ist, so sollen auch wir eins sein, indem wir den gleichen Geist teilen. Wenn du wiedergeboren bist, ist der gleiche Heilige Geist in dir und in mir. Deswegen sind wir uns eins. Amen. Halleluja. So, das gibt mir zu denken. Wenn ich den Heiligen Geist bekomme, durch den Glauben, allein durch den Glauben, dann fragt man sich, ob Katholiken den Heiligen Geist haben. Sie reden vom Heiligen Geist. Sie schreiben theologische Abhandlungen über den Heiligen Geist. Aber wenn du wirklich durch den Glauben gerettet wirst und durch den Glauben Heiligen Geist empfängst und nicht durch Werke und Sakramente und gute Taten, sondern nur durch den Glauben, dann fragt man sich, haben Katholiken den Heiligen Geist? Aber da Katholiken keine Christen sind, haben die den Heiligen Geist nicht. Aber sehr wohl gibt es Christen, die zur katholischen Kirche gehen. Das sind aber keine Katholiken. Könnt ihr mir folgen? Merkt ihr, wie klar Paulus seine Linie zieht? Er sagt Evangelium, Glaube. Und sobald du Glauben und hast, bist du raus. Aber den Heiligen Geist bekommst du nicht durch Glauben und, den Heiligen Geist bekommst du durch Glauben. Und dann bist du drin. Und dann bist du eins mit allen, die auch geglaubt haben. Und zwar geglaubt haben, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist. Und wenn du das geglaubt hast, bekommst du den Heiligen Geist. Und dann bist du eins. Hey, du bist eins mit mir. Ich kann mit dir beten, ich kann mit dir Abendmahl halten. Natürlich hast du verschiedene Probleme, verschiedene theologische Meinungen. Ich habe auch meine eigenen. Aber wir können uns eins sein, weil wir Evangelium glauben, an beide. Ja? Und den Heiligen Geist haben. Von dieser Einheit spricht die Bibel in Johannes 17. Nicht von irgendeiner organisatorischen Einheit, wo alle Kirchen plötzlich zusammen Gott anbeten müssen. So, jetzt komme ich zum Schluss. Halleluja. Auf dass auch sie in uns eins seien. Eine echte Einheit ist nur möglich in Gott, okay? Damit sie in uns eins seien, nicht in der Kirche eins seien, nicht im Gemeindebund eins seien. Es sind zum Teil auch gute Sachen, die da geschehen, außer Frage. Aber Einheit geschieht nicht im Gemeindebund. Einheit geschieht nicht bei multireligiösen Kirchentagen. Amen. Einheit geschieht im Geist, auf dass sie in uns eins seien. Das heißt, sobald du in Christus bist, bist du mit allen eins, die auch in Christus sind. Warum? Uns verbindet der gleiche Geist. Das ist viel stärker als irgendwelche Organisationen, viel stärker als irgendwelche Konferenzen. Uns verbindet der gleiche Geist. Deswegen treffe ich Leute irgendwo in Indien, irgendwo in Afrika, irgendwo auf dem Dorf und ich rede mit ihnen und ich merke, das ist mein Bruder, meine Schwester, hey. Um Südsudan, wir haben tolle Geschwister getroffen. Das sind meine Brüder, meine Schwester, ich kenne sie nicht, aber ich merke, der gleiche Geist, wir sind eins in Gott, in Christus. Wir haben den gleichen Heiligen Geist. Amen. Und diese Einheit ist gemeint, diese Einheit brauchen wir heute, ganz stark. Ich erzähle dir ganz kurz, wir waren ja im Südsudan, da ist so viel passiert. War auch aufregend stellenweise. Da gab es aber einen alten Mann, der ist gleich aufgefallen, ein alter Mann, der kam an, der war so gekrümmt, ein Stock, ein ganz alter Mann. So ein ganz verschrumpeltes Gesicht, aber eine Ausstrahlung, sage ich dir. Er hat eine Ausstrahlung gehabt. Der hat Jesus gehabt. Kam dann zu einer Veranstaltung und die Leute haben sich gewundert, dass er überhaupt gekommen ist. Ne? Und dann hieß es immer Apollo, Apollo, Apollo. Was, wer ist, ach, Apollo ist, das ist Apollo. Alle kannten Apollo. Apollo war der Gründer der Erweckungsbewegung da in der Gegend. Apollo war im Gefängnis gewesen für den Glauben. Apollo war ein alter Mann, war er jetzt. Ja. Apollo hat übrigens einen Hahn verkauft, um zur Konferenz zu kommen. Er musste Geld haben, hat einen Hahn verkauft, einen Gockel verkauft, Geld genutzt, um zur Konferenz zu kommen. Alter Mann. Aber weißt du was? Ich habe für mich beten lassen von ihm, vor allen Leuten. Da gab es die arroganten Leute, kennt ihr mit so einem Stehkragen, Theologe so und so und Position so und so. Nein, die hab ich, ich habe ganz bewusst, einmal was geistlich wichtig war, aber auch als Zeugnis für alle anderen. Ich als deutscher Evangelist, ja, habe mich hingekniet vor diesem alten Mann, habe für mich beten lassen, vor allen Leuten. Ich habe allen gezeigt, dieser Mann ist mein Bruder. Der hat Autorität. Amen. Das ist Einheit. Da geht es nicht mehr um Positionen. Ach, so Heiligen mit ihren verschiedenen Klamotten, die sie haben und ihrer Liturgie, das war zum Teil wirklich grenzwertig. Ja. Und dann ist dieser alte Mann da und er hat Jesus in sich und er strahlt hier ganz krumm Rücken, verschrumpelt. Aber als er anfing zu sprechen, da kam Jesus raus. Und das ist die Einheit, die wir suchen. Und diese Menschen triffst du überall auf Missionsfeld. Die haben keine Visitenkarten, die haben keine Facebook-Seite, ja, keine Webseite. Die haben keinen Spenderkreis, die haben Jesus. Ja, und mit denen sind wir eins. Halleluja. Und diese Einheit möchte Gott. Und nicht irgendwelche komischen Kirchentage, die multireligiös sind. Nicht irgendwelche komischen Vereine, wo man alles in einen Topf wirft. Nicht irgendwelche komischen Irrlehrer, die unsere Kinder verführen. Sondern Menschen, die Jesus kennen. Amen. Ich möchte mit uns beten, ich möchte auch für dich beten. Ich glaube, Gott möchte dich berühren. Halleluja. Ja, wir können aufstehen. Danke, Jesus. Kira Bashanta. Danke, Jesus. Gut, dass es vorbei ist, ne? Halleluja. Danke, Jesus, dass es vorbei ist. Deine Gebete wurden erhört. Der Daniel hat aufgehört zu predigen. Halleluja. Wie schön, dass Gott nicht religiös ist. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch viel Zeit. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. So, wenn die Predigt irgendwas in dir bewirkt hat heute, du sagst, ich will aufstehen für den Glauben. Ich will aufstehen, ich will für die Wahrheit einstehen. Ich will Einheit, aber ich will Einheit wirklich nicht auf Kosten der Wahrheit. Ich will Einheit haben mit Menschen, die auch an Jesus glauben, den gleichen Heiligen Geist haben. Und du sagst, ich will Salbung haben. Ich will Feuer haben. Ich will Erweckung in Deutschland vorantreiben, auf die richtige Art und Weise. Nicht mit falschen, faulen Kompromissen. Du willst Erweckung vorwärts, dann darfst du nach vorne kommen. Ich bete gerne für dich für Salbung. Du kannst auch kommen wegen Heilung, da passiert auch noch einiges, aber zunächst wegen Salbung. Du willst Salbung haben in deinem Leben, willst Feuer haben, komm nach vorne, leg dir die Hände auf, das Tuch vielleicht auch noch und empfange Salbung. Danke, Jesus. Leute, es geht hier nicht um irgendeine Show, es geht hier einfach darum, Jesus und den Heiligen Geist in der Fülle zu erleben, mitzunehmen und dass du an deinem Arbeitsplatz, in deinem Alltag Veränderung schaffst, dass du stehst, dein Mann stehst, deine Frau stehst. Dass du mutig bist und zur Wahrheit stehst. Dass du keine faulen Kompromisse eingehst. Jesus ruft dich. Jesus braucht dich. Jesus will dich. Jesus. Das fühlt sich so ein bisschen an wie der Wake-up. Ein bisschen.